ARD. Talk mit Tees.
Ich finde es voll toll, dass ich jetzt irgendwie so Eigenbrötlerin sein darf, sein muss und eine Berechtigung dafür habe, mein Ding zu machen. Ich hatte als Kind nicht so viele Freunde. Ich kam nicht so gut an. Ich war irgendwie sehr wild und sehr direkt schon immer und es kam nicht immer so gut an. Alle machen Druck, dass er es lesen muss, dass es doch nicht geht. Und jetzt quält er sich quasi seit einem Jahr durch 22 Bahnen. Und ich finde, das macht mich so wütend, wenn ich schon darüber rede, dass der sich da quasi durchquält und jetzt irgendwie auf Seite 12 ist oder so. Vor allem möchte ich keine Angst haben, dass ich irgendwas falsch mache und dass ich dann irgendwie Ärger bekomme oder nicht mehr gelesen werde. Ich glaube, Angst macht alles kaputt.
Hallo, mein Name ist Christian Tees und ich spreche besonders gerne mit Menschen, die gar nicht so herumtaktieren, sondern einfach ein bisschen auch ihr Herz auf der Zunge tragen. Und so ist es bei Caroline Wahl. Diesen Namen kennt mittlerweile jeder in Deutschland, der Bücher liest. 22 Bahnen war der ganz große Erfolg 2023, dann kam 2024 Windstärke 17. So eine Art Fortsetzung. Und spätestens mit diesem zweiten Roman, aber eigentlich auch schon nach dem ersten, der das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlung wurde, ist sie der Shootingstar der deutschen Literatur. Ich war natürlich auch, als ich das mitbekam, sehr neugierig. Die Erwartungen waren dann extrem hoch und ich habe das Buch dann zunächst mal weggelegt beim ersten Mal, weil ich da noch nicht so ganz nachvollziehen konnte, was dieses Buch so erfolgreich gemacht hat. 22 Bahnen, das ist ja die Geschichte von zwei Schwestern, die mit einer alkoholkranken Mutter leben und die ältere Schwester Tilda kümmert sich aufopferungsvoll um die kleinere, die 11-jährige Ida, um gemeinsam den Alltag zu bewältigen. So, halbes Jahr später, und das ist ja immer die schöne Erkenntnis, da war die Zeit irgendwie richtig und dann konnte ich das Buch auch richtig genießen. Und zwar so, als hätte ich die ersten 40 Seiten vorher noch nie gelesen. Diese beiden Schwestern, Tilda und Ida, die begleiten einen. Und wie toll ist es, dass in Windstärke 17 dann überwiegend die Geschichte von Ida erzählt wird, die im ersten Buch ja noch 11 Jahre alt war. Jetzt ist es 10 Jahre später, da ist sie 21 in Windstärke 17. Und diese beiden Figuren sind vielen LeserInnen extrem ans Herz gewachsen. Und ich war natürlich neugierig auf die Person, die diese Bücher geschrieben hat und deren Markenzeichen mittlerweile ja auch so ein bisschen dieser Mikropony ist. Wir haben uns dann in Köln getroffen und was ich unglaublich schön fand, dass Caroline eine sehr eigene Person ist, die auch kein Blatt vor den Mund nimmt, die keine Angst hat anzuecken mit Aussagen wie zum Beispiel, ich möchte den Deutschen Buchpreis gewinnen, ja? Oder ich bin enttäuscht, dass ich nicht mal in der Longlist nominiert wurde. Es war richtig toll, mit ihr zu sprechen, weil sie so offen ist und auch nicht versucht, Dinge schön zu reden oder zu umschreiben. Sie sagt einfach gerne das, was sie denkt. Das mögen nicht alle. Ich fand es sehr erfrischend und sympathisch. Schaut doch mal, ob ihr nicht auch ein bisschen mehr Caroline sein wollt.
Ein Podcast von SWR3.
Hallo, ich freue mich.
So, Caro oder Caroline?
Caro gern.
Ey, ich habe dich bei Instagram gesucht und habe gedacht, weißt du was, ich finde es so geil. Endlich mal eine, die kein Instagram hat. Das finde ich richtig gut. So, da habe ich mich damit zufrieden gegeben. Jetzt saß ich unten hier, wir sind in Köln gerade, wir beiden, saß ich unten und habe einfach nur mal Caro Wahl eingegeben und dann kam dein Instagram.
Ja.
Aber bei Caroline Wahl erscheinst du nicht.
Oh, gut zu wissen.
Ja. Ich weiß also nicht, was bei dir los ist. Ich weiß nicht, was bei dir los ist. So, herzlich willkommen, Caro, Shootingstar, wie es ja immer so heißt. Wie klingt das, Shootingstar der deutschen Literaturszene? Wie klingt das für dich?
Ja, es klingt schon schön, aber es wurde schon benutzt, als ich, glaube ich, noch gar kein Shooting gehabt hatte, damals bei 22 Bahnen. Und da fand ich es irgendwie ein bisschen komisch. Und jetzt,
was heißt, du hast kein Shooting gehabt?
Ein Fotoshooting? Ja, da hieß es schon so Shootingstar der Literaturszene und ja. Ich war nicht der Shootingstar.
Es war noch gar kein Bestseller in dem Sinne.
Nee, eigentlich nicht. Es ging so los. Ja. Aber jetzt finde ich es eigentlich eine ganz schöne Benennung. Also die nehme ich gerne, ja.
Ne? 22 Bahnen war der ganz große Erfolg. Und jetzt gibt es so eine Art Fortsetzungsroman auch mit Windstärke 17. Aber wir halten fest, dein literarischer Anspruch ist nichts Geringeres als Weltherrschaft.
Definitiv, ja, nicht klein denken.
Zumindest in der Deutsche Buchpreis, der heute Abend, an dem Tag, wo wir hier zusammensitzen, verliehen wird. Das Lustige ist, mittlerweile, neulich habe ich mit jemandem gesprochen, die liest wie blöde. Und sie sagt, wenn Bücher für den Deutschen Literaturpreis nominiert werden, das sind definitiv die Bücher, die ich nicht lesen werde.
Ja, ja, also ich lese sie schon gerne, aber ich glaube schon auch, dass die ein bisschen Angst vor Bestsellern und so haben und dass das schon oft auch ganz bestimmte Titel sind, die da draufstehen.
Aber sie sind manchmal auch anstrengend zu lesen.
Definitiv.
Finde ich eigentlich schade. Ich finde, ein Buch sollte nie anstrengend zu lesen sein, auch wenn es anspruchsvoll ist.
Also ich denke, es darf auch mal anstrengend zu lesen sein, aber es ist nicht ein schlechtes Qualitätsmerkmal, wenn ein Buch leicht zu lesen ist oder von vielen unterschiedlichen Menschen gelesen wird. Hm. Das ist nicht immer gleich irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass viele LiteraturkritikerInnen und so weiter Angst vor Bestsellern haben, weil sie irgendwie denken, die sind zu flach oder wenn die alle lesen und mögen, dann sind die irgendwie zu anspruchslos. Und ich glaube nicht, dass das stimmt.
Das Schöne ist, du bist ja eine, die ist ehrlich. Weißt du, die ist ehrlich. Wie siehst du generell KritikerInnen? Ich habe manchmal das Gefühl, die wollen einfach ihr eigenes Ding machen. Die analysieren und die philosophieren. Wirklich, wo ich denke, okay, die Autoren haben damit wahrscheinlich überhaupt nichts irgendwie so am Hut. Ich finde es manchmal problematisch.
Also es gibt wie bei allen Menschen, glaube ich, die und die. Natürlich. Also ich finde voll tolle, also ich liebe ein paar richtig doll und lese auch immer gern die Rezensionen von manchen und so weiter. Aber es gibt definitiv auch diejenigen, wo man sofort spürt, dass es hier nicht um den Text oder um das Buch geht, sondern um sie selbst und um ihre Lesart und um ihren Text. Und das mag ich nicht. Dass es eigentlich nur um sie selbst geht, um das Feiern der Literatur zum Beispiel.
Die meisten sind aber ganz nett gewesen zu dir immer, oder?
Ja, voll, oder? Ja, voll. Also meine absolute Lieblingsliteraturkritikerin und Autorin ist Elke Heidenreich. Ich bezeichne sie jetzt inzwischen auch als meine Freundin. Das darf ich. Und das ist ganz toll.
Hast du sie besucht jetzt schon? Wir sind in Köln gerade, war schon Zeit, Elke zu besuchen.
Nee, die Elke habe ich noch nicht besucht. Wir schreiben immer mal wieder und wenn ich irgendwie auch mal eine Frage habe zum Literaturbetrieb oder so, wie ich mich verhalten soll, dann frage ich sie inzwischen auch manchmal. Wir haben uns mal getroffen, also da haben wir uns auch persönlich dann kennengelernt bei so einem Gespräch und Shooting und das war Liebe auf den ersten Blick.
Bester Tipp von ihr, den sie dir mitgegeben hat?
Letztens war zum Beispiel sowas, da meinte die, lass die einfach reden und geh deinen Weg. Und das ist vielleicht sehr allgemein, lass sie reden und geh deinen Weg. Aber ich finde es irgendwie auch schön. Es ist vielleicht, dass es einfach alles mehr oder weniger egal ist. Und vor allem diese Wirbel, die oft kommen, die sind am egalsten.
Ein Satz, der vielleicht deswegen funktioniert, weil er von Elke Heidenreich ausgesprochen wurde.
Ja, voll.
Wenn ich dir die gesagt hätte, hey, Kau, lass sie reden.
Ja, stimmt schon. Ja, die hat halt schon auch, ja, sie ist eine sehr erfahrene alte Frau, darf man das sagen?
Ich glaube, ja, ältere Frau ist
ältere
vielleicht
Frauen,
das Diplomatischste.
Okay. Entschuldigung, ja, Entschuldigung, aber sie ist halt einfach auch so ein Vorbild, weil sie eben einen ähnlichen Weg wie ich gegangen ist oder so, ich weiß nicht.
Ja.
Sie ist halt so, sie geht komplett ihren Weg, ist super ehrlich. Und hat keine Angst.
Mhm,
und das ist das, was mich beeindruckt, dass sie einfach ihr Ding macht und dass sie da auch so voll mit durchkommt, weil alle sagen, ja, es ist halt Elke Heidenreich.
Ja, die sagt, was sie denkt. Das hat sie immer schon gemacht. Und es ist ihr wirklich alles egal. Es ist eigentlich das, was du anstrebst.
Ja, voll. Ich möchte mich irgendwie nie diesen Trends und so beugen. Und vor allem möchte ich keine Angst haben, dass ich irgendwas falsch mache und dass ich dann irgendwie Ärger bekommen oder nicht mehr gelesen werde. Ich glaube, Angst macht alles kaputt. Ich möchte frei sein.
Und das ist so leicht gesagt, gell?
Es ist total schwierig, aber das muss man sich, glaube ich, immer wieder vor Augen führen, dass man das möchte, dass man frei sein möchte und dass man natürlich Fehler macht und man dumme Sachen sagt oder mal auch mal vielleicht einen dummen Text schreibt und dumm sagt man nicht und so weiter, aber dass es
dumm
immer
sagt
weitergeht.
Man nicht?
Ich glaube nicht.
Hör ich da dein Elternhaus raus?
Nee, nein. Es ist, glaube ich, jetzt gerade, dass das ableistisch ist.
Okay, das ist bei mir noch nicht angekommen. Dumm sagt man nicht.
Ich glaube, dumm geht gerade noch so, aber so Idiot und so ist dann problematisch.
Das stimmt.
Ich versuche jetzt auch so neue Schimpfwörter in meinen Gebrauch einfließen zu lassen, wie zum Beispiel Vollpfosten und so, aber das geht mir noch nicht so leicht über die Lippen.
Okay, was sammeln wir da alles? Vollpfosten. Vollpfosten ist wirklich gut. Gegenstände kann man beschimpfen, ne?
Ja, Vollpfosten finde ich auch gut. Und immer Kacke und Scheiße sage ich viel, ja. Oh Gott, wir sind ja öffentlich-rechtlich.
Hä? Ja, aber wir sprechen noch so, wie die Menschen sprechen.
Ja, genau.
Man darf ja auch Kacke und Scheiße sagen.
Jawohl.
Das sagen Kinder und das dürfen dann auch mal Erwachsene sagen.
Ja, und es ist ja auch vieles Kacke und Scheiße, ne?
Du bist
ja
auch mit dem Zug gekommen. Nee, wie bist du gekommen? Im Auto?
Im Auto, ja.
In deinem Cabrio?
Ja.
Nein, du hast ein Cabrio.
Ja, das war eine der besten Lebensentscheidungen, die ich je getroffen habe. Ich hatte nie ein Auto, konnte auch irgendwie nie Auto fahren, beziehungsweise dachte es, habe es einfach dann gelassen, nachdem ich den Führerschein bekommen habe. Und jetzt dachte ich irgendwie, halt, könntest du dir doch mal ein eigenes Auto kaufen, weil ist doch irgendwie jetzt ein guter Zeitpunkt. Und dann wollte ich mir eigentlich so ein, keine Ahnung, Fiat 500 oder Mini Cooper holen.
Ja.
Weil es süß und schön.
Und das auch alles ein bisschen, muss man sagen, auch als Belohnung einfach, dass du im Literaturbetrieb angekommen bist, wirklich mit einem großen Bang, eigentlich der erste Roman. Unglaublich erfolgreich. Lieblingsbuch des Jahres der Unabhängigen. Lieblingsbuch auch von vielen.
Ja.
Ich glaube, über 300.000 verkaufte. Aber das sind Zahlen, die sagen mir eigentlich nichts. Bei 300.000 würde ich denken, jo, ist das jetzt viel oder ist es nicht?
Ja.
Aber jemand, der Bücher schreibt, würde sagen, das ist viel. Und davon also ein Auto geleistet. Ja.
Also Cabrio ist halt irgendwie sowas anderes. Also ich werde mir auch das nächste Auto, wenn meins ist ein bisschen älter, nicht mehr mitmacht, das wird wieder ein Cabrio.
Ja.
Ich finde es so toll, mit offenem Dach bei Sonnenuntergang irgendwie noch an die Ostsee fahren oder so. Das sind die schönsten Momente. Und das war so eine Freiheit, die ich gefühlt habe, die ich lange nicht mehr gefühlt habe, auch wenn Autofahren irgendwie uncool ist. Aber irgendwie, Cabrio fahren ist toll.
Okay, das ist auch egal. Auch wenn du sagst, Elke Heidenreich würde auch sagen, ich fahre Auto.
Ja. Ja, die fährt natürlich auch Auto. Ja.
Also du bist da relativ resilient, ne, gegen die modernen Strömungen, auch wenn du versuchst, bei den Schimpfwörtern jetzt ein bisschen darauf zu achten, dass man da niemanden verletzt mit diesem Schimpfwort. Aber da hältst du dich schon so ein bisschen dran. Man muss es aber nicht übertreiben.
Finde ich auch. Man muss da einfach den Menschenverstand nicht verlieren und auch vor allem die Relation. Es wird viel zerredet, auch so Nichtigkeiten, und es gibt auch oft wichtigere Dinge, über die man sprechen sollte. Und ich denke, da sollte man einfach immer mitdenken, ob wir das jetzt wirklich tot diskutieren müssen.
Ja.
Bestimmte Sachen.
Wenn man dich sieht und kennt, würde man auch gar keine Luxusmarken eigentlich vermuten.
Ach, das war auch ein Gag. Also ich war mit Frederik Schwillen im KDW und wir hatten halt ein bisschen Champagner getrunken und dann habe ich gesagt.
Wer ist Frederik, Journalist oder was?
Ja, ist ein Journalist und auch Autor. Der hat auch Toxic Autor. Man geschrieben, cooles Buch.
Ah, Frederik.
Und dann war das halt so ein Spontankauf, dachte ich, mein erster Luxusartikel. Ich habe auch keinen sonst und finde es auch nicht cool, dass man so viel Geld für eine Plastik-Sonnenbrille ausgibt. Aber es war halt in dem Moment ein lustiger Kauf. Und ja.
Ja.
Ich bin auch, also das checken, glaube ich, viele nicht, dass dieses auf Instagram auch dieses Proletenhafte oder dieses Provozierende, das ist natürlich auch immer ein Spiel. Natürlich meine ich es auch ernst und bin stolz und will alles und so. Aber natürlich wird es auch immer befeuert, wenn ich solche Reaktionen bekomme. Und es macht mir Spaß, zu provozieren.
Was ja auch dich auszeichnet, das sind die feinen Beobachtungen, die du im Alltag mitbekommst, die dann auch in die Bücher mit einfließen. Heute Morgen jetzt zum Beispiel auf dem Weg. Von wo bist du gekommen heute? Von Essen bist du gefahren mit deinem Auto?
Ja, ich habe im Savoy geschlafen. Ich bin gestern Abend noch nach Hause gedüst, nach Köln, nach Hause. Ich sag zu Köln schon nach Hause. Ich liebe Köln, muss ich kurz sagen. Also Köln ist eine meiner Lieblingsstädte. Ich finde sie wahnsinnig hässlich, aber ich finde die Leute hier so cool, also die dort arbeiten und so. Ich fühle mich da so wohl. Und deswegen habe ich gesagt, ich schlafe in Köln, wenn ich in Essen lese. Und bin jetzt gerade gekommen zu Fuß.
Welche kleinen Beobachtungen hast du in den letzten 24 Stunden gemacht, die irgendwann vielleicht auch mal in einem Buch auftauchen können? Gerade wenn es auch um Menschen geht.
Zum Beispiel heute Morgen war ich laufen. Am Rhein saß ein Mädchen, die war so, ich würde sagen so 12, 13. Mhm. Und die saß am Rhein, hat Musik gehört auf einer Bank und hat gelesen. Das fand ich irgendwie auch schön. Mhm. Habe ich mich auch gefragt, hat die keine Schule? Was liest die? Was macht die? Fand ich irgendwie schön.
Soll ich dir was sagen? Es sind Herbstferien gerade.
Ah.
Das erklärt einiges, oder?
Aber es ist doch so schön, wenn so ein 12-, 13-jähriges Mädchen sich an den Rhein setzt, Musik hört und morgens liest und es war arschkalt.
Ja, ja. Hoffentlich steckt da keine traurige Geschichte dahinter, aber sie sah entspannt aus auf jeden Fall.
Also ich fand, sie sah entspannt aus. Super. Und ich dachte, das muss ich auch mal wieder machen.
Und natürlich hat dich interessiert, was sie gelesen hat.
Ja.
Was hat sie gelesen?
Habe ich nicht gesehen.
Nein, wirklich. Also weil du natürlich nicht anhalten wolltest.
Ja, ich wollte sie jetzt auch nicht. Ich hatte tatsächlich kurz überlegt, aber das ist ja auch irgendwie ein bisschen übergriffig, wenn ich jetzt frage, was liest du?
Ja.
Und sie war ja in ihrem Tunnel.
Ja. Es war aber nicht dein Buch.
Es war nicht mein Buch.
Es war nicht Windstärke 17 oder 22 Bahn. Wie oft ist es dir passiert in den letzten 12 Monaten, dass du jemanden gesehen hast in der Bahn, auf einer Bank, der oder die dein Buch gelesen hat? Ist das dein Ernst?
Also mir schicken dauernd Freundinnen und Verwandte Bilder von Leuten, die sie irgendwie in Flagranti fotografieren, die mein Buch lesen. Ja. Und ich fahre so viel Zug und ich bin wirklich, ich glaube, ich fahre am meisten Zug von allen meinen Bekannten und habe noch nie jemanden gesehen. Ich wurde schon angesprochen jetzt im Zug ab und zu, ob ich Caro Wahl bin, aber ich habe noch nie jemanden gesehen, der mein Buch liest. Das ist schon gemein. Aber vielleicht bin ich, ich weiß nicht, vielleicht bin ich unaufmerksam oder so.
Ja, das glaube ich eben nicht, weil dir so viele kleine Dinge auffallen. Mhm. Und dich hat auch bestimmt interessiert, was sie gehört hat.
Ja, voll.
Oder?
Ja.
Man möchte mal so fragen, ja. Oder? Ich bin auch immer permanent in der Bredouille. Denke ich mir, oh Gott, frage ich jetzt oder nicht? Also sowas würde ich nicht fragen, weil da geht man ja wirklich in so einen privaten Raum rein. Aber lesen, das ist was Öffentliches. Aber Musik hören eben
das
nicht.
Das stimmt, weil es ja so intrinsisch ist. Aber ich bin inzwischen auch so eine, ich spreche jetzt immer an. Ich habe gemerkt, dass ich da mutiger bin, weil irgendwie das die schönsten Gespräche sind, wenn man einfach einen Menschen anspricht, wo man irgendwie neugierig ist, der einen irgendwie interessiert und dann mit denen spricht. Das sind so Gespräche, die sind sehr kostbar und auch wichtig für mich irgendwie.
Ja. Ich war neulich bei einer Bachelor-Abschlussparty in Freiburg und da wurde dann einer der früheren Absolventen zitiert, der mittlerweile und auch vor kurzem erst einen Nobelpreis bekommen hat. In Chemie oder Physik? Ich weiß es nicht mehr genau. Ich habe auch den Namen jetzt vergessen. Auf jeden Fall wurde von ihm ein Satz in einer dieser Reden fortgetragen, den er neulich auf diesem Podium gesagt hatte. Wenn ich Ihnen einen Tipp mitgeben kann, das sagt er so Absolventin, oder einen goldenen Tipp mitgeben kann, beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem.
Ja.
Da habe ich gedacht, habe ich fast Gänsehaut bekommen. Wie wahr ist dieser Satz? Weil sich daraus so viel ergibt.
Ja.
Beginnen Sie ein Gespräch mit jemandem.
Ja, voll. Ja? Und ich glaube auch, wenn man Gespräche mit Menschen führt, die eben nicht aus der eigenen Bubble kommen und die aus ganz anderen Kreisen kommen und sich mit ganz anderen Dingen beschäftigen und dann diese Schritte aufeinander zu und dieses Versuchen, sich gegenseitig zu verstehen, da lernt man so viel auch für sich selbst. Und es geht ja nicht immer nur darum, was man für sich selbst lebt. Es geht einfach auch darum, was man den anderen Menschen gibt. Und letztendlich geht es ja beim Leben auch um diesen Dialog und vor allem um das Zusammenleben und sich gegenseitig verstehen.
Ja. Caro, schön, dass wir da sind. So, Vorschlag, wir setzen uns jetzt zusammen und machen ein Gespräch wie zwei Senioren auf einer Bank an einem schönen sonnigen Nachmittag.
Ja.
Na, du musst jetzt sagen, Vorschlag angenommen oder Vorschlag abgelehnt?
Vorschlag angenommen.
Ja, das ist einer der kleinen Running-Gags, kann man
verkackt.
Nicht sagen.
Verdammt.
Es war eine Vorlage, aber ich hätte es eigentlich ganz am Anfang sagen müssen. Es ist eines so dieser wiederkehrenden Elemente aus dem ersten Buch, aus 22 Bahnen. Und es geht ja um die beiden Geschwister. Wir haben Tilda und wir haben Ida. Tilda, die Mathe-Begeisterte, die Mathe auch Begabte, die im Supermarkt arbeitet und sich wirklich um ihre kleine Schwester Ida, ich glaube 11 Jahre alt, kümmert, denn die Mutter ist eigentlich permanent abwesend. Sie ist wirklich schwer alkoholkrank und ja, und sie kümmert sich um Klein Ida. Während alle ihre Freundinnen natürlich mittlerweile in die Metropolen abgedampft sind und der einzige Luxus, den sie noch hat, so ein bisschen, das ist, die 22 Bahn zu schwimmen im Schwimmbad. Das ist ein bisschen Verlässlichkeit in dieser doch etwas wirren Welt. So, das war so die Ausgangsgeschichte von 22 Bahnen. Was natürlich auffällt, das sind die Zahlen, die sie liebt. Natürlich an der Supermarktkasse. Auch da so ein schönes wiederkehrendes Element, dass sie gar nicht aufguckt, wer das alles aufs Laufband legt, sondern sie tippt nur ab. Und anhand dieser Artikel versucht sie dann immer zu bestimmen, wer ist das? Wie alt? Kennt sie die Person? Sind es konkrete Personen? Und erst zum Schluss, wenn sie den Preis genannt hat, dann guckt sie hoch und kann bestätigt fühlen oder nicht. Habe ich recht gehabt oder nicht? Auch das ist ein kleines Ding. Also Zahlen spielen eine große Rolle in ihrem Leben. 22 Bahnen. Warum wird sie bei 23 Bahnen, die sie dann auch zwischendurch mal geschwommen hat, Tilda, warum wird sie da schon unruhig? Diese Zahl ist ihr nicht geheuer. Warum eigentlich?
Ja, sie braucht immer dieselben Strukturen,
ja,
weil sie eben zu Hause dieses Chaos hat und deswegen auch die Mathematik und immer diese fast meditativen 22 Bahnen,
ja,
damit sie die irgendwie diesem Chaos entgegensetzen kann. Und ich glaube, diese 23 Bahnen schwimmt sie ja, weil Viktor auch 22 Bahnen schwimmt.
Genau, Viktor, der plötzlich da auftaucht, der, ja, der Bruder eines ehemaligen Freundes von ihr, und der sieht richtig gut aus und schwimmt auch noch richtig gut.
Natürlich. Ja, ich sag manchmal, ich wollte keine Liebesgeschichte schreiben, sondern vor allem die Geschichte von den beiden Schwestern erzählen. Ja. Aber dann stand Viktor am ersten Tag auf dem Blog und dann konnte ich mich quasi nicht dieser Liebesgeschichte entziehen. Aber ja, sie versucht dann 23 Bahnen zu schwimmen, weil sie sich so ein bisschen davon abgrenzen will, weil sie Angst auch hat, glaube ich, vor diesem ja irritierenden Moment von der Liebesgeschichte, die ja ihrer Ordnung auch irgendwie, die da auch nicht reinpasst, mhm, und so ein bisschen unberechenbar ist. Und macht da sofort zu. Aber dann öffnet sie sich auch und merkt, dass das auch gut ist, Hilfe zuzulassen. Und dann schwimmt sie auch wieder 22 Bahnen.
Gibt's schon den Schauspieler, der den Viktor,
ja,
in dem Kinofilm spielen wird?
Ja, Janis Niewöhner.
Janis Niewöhner spielt den Viktor?
Ja.
Okay.
Ja, ich war vor 2 Wochen am Set im Freibad.
Es wird gedreht schon?
Ja.
Okay.
Da kam ich an am Set. Das war riesengroß, war echt krass. Und dann kommen wir so an und dann sagt die Person, die mit mir dorthin gelaufen ist, ah, das war Ida, das Mädchen vor dir. Und ich war so geschockt, es war so ein ganz komischer Moment, dass dieser Satz, das ist Ida, und dann läuft da so ein Mädchen mit braunen Haaren vor einem. Ja, das war absurd.
Ey, man hatte dir keine Ida vorher gezeigt?
Also doch, ich kannte ein Bild, aber trotzdem diesen Menschen, okay, also als so dieses Kind dann zu sehen, wie sie da langrennt, war, mhm, schon komisch.
Okay. Hat man nicht noch nach irgendwie deiner Meinung gefragt, ein kleines bisschen? Denn du hast die Rechte ja vermutlich einfach abgetreten. Die dürfen in gewisser Weise natürlich auch viel machen. Oder hast du dir was in den Vertrag schreiben lassen?
Ja, das ist ja alles so ein bisschen im Gespräch. Also beim Drehbuch habe ich schon so ein bisschen mitgeschaut und gelesen. Und bei den Schauspielern durfte ich auch mithören, aber es wurde dann schon entschieden. Aber ich denke, es ist auch ganz gesund, wenn die das machen und ich mache mein Ding, mhm, und ich da nicht zu viel reinkriege. Ja. Weil ich glaube, wenn man dann wirklich viel mitmachen will, dann muss man sich da ganz reinschmeißen und so,
ja,
so ein bisschen und dann immer wieder reinnerven, ist dann auch doof.
Es ist auch für die Produktion die Hölle.
Ja.
Wenn dann die ursprüngliche Autorin, die Vorlage geliefert hat, wenn die ständig mit reinredet,
nee,
das gibt ja nichts. Ne?
Also Drehbuch war mir schon wichtig, dass das irgendwie passt, auch was die Figuren sagen, mhm, was sie denken, dass das irgendwie stimmt. Aber ich glaube, dass die sonst einfach sich in diesem Bereich dann besser auskennen als ich.
Wer spielt Tilda?
Luna Wedler. Die ist toll, die ist, okay, ganz toll, die passt. Also da habe ich mich richtig gefreut, auch von ihrer Stimme und von ihrer Art. Und ich habe auch dann diese Passagen, eben ein paar Passagen gesehen, und wo sie eben im Schwimmbad ist und auch dieses Schweigen, was ja auch eine große Rolle spielt, mhm, das kann die irgendwie so gut. Es ist eine doofe Aussage, aber man schaut ihr gerne beim Schweigen zu. Ja.
Tilda und Ida, die auch in der Fortsetzung Windstärke 17 mit dabei sind. Jetzt geht es allerdings schwerpunktmäßig um die Geschichte von Ida. 10 Jahre später, sie ist mittlerweile auch Studentin, die Mutter ist gestorben. Sag mal, wenn du Artikel liest, auch Kritiken über deine Bücher, auch jetzt über Windstärke 17, was denkst du, wenn das halbe Buch verraten wird in diesen Artikeln? Mich macht es wahnsinnig. Mir macht der Deckel hinten wahnsinnig. Und
ja,
da wird ja schon manchmal zu viel verraten.
Ja.
Aber als Autorin würde mich das in den Wahnsinn treiben.
Ja, mir ist es bei Lesungen zum Beispiel auch immer wichtig, dass ich zum Beispiel nicht verrate, was noch mit Marianne oder so,
ja,
passiert.
Habe ich auch gelesen, leider, bevor ich Windstärke 17 gelesen habe.
Das finde ich immer gemein.
Ich habe nur einen Artikel kurz mal gelesen über Windstärke 17 und schon im dritten Satz stand etwas über eine Person, mhm, mit der etwas passiert. Und, mhm, ich denke nur, ey Leute, ich will das nicht wissen.
Ja, vor allem, also ich suche meine Bücher eben auch über Rezensionen aus. Also manchmal, was eigentlich, also selten, also doch schon, wenn ich Feuilleton lese, dann suche ich mir schon oft auch Texte aus, die mir irgendwie, die mich neugierig machen. Und ich möchte nicht wissen, was passiert.
Nein, überhaupt
nicht. Mich nur wissen, ist es guter, schlechter Text und was ist darin gut und dann kaufe ich ihn mir.
Windstärke 17. Das spielt jetzt an der Küste. Das spielt überwiegend auf Rügen. Das ist so der Hauptort, gar nicht so weit weg von deiner neuen Heimat seit, weiß gar nicht, seit ein paar Jahren, Rostock.
Ich bin vor einer Woche nach Kiel,
umgezogen. Ja. Du bist schon in Kiel umgezogen. Ja. Ich hatte von Plänen gehört. Also erstmal, wie bist du in Rostock gelandet? Also du kommst ja auch aus dem Südwesten, du bist in Mainz geboren, du bist in Heidelberg aufgewachsen, hast in Tübingen studiert und dann aber in Zürich warst du in der Zwischenzeit auch noch, da hast du gearbeitet.
Also Zürich war eben die letzte Station vor Rostock und das war eine Kackzeit. Ich habe die Stadt nicht gemocht, den Job nicht gemocht und dann habe ich auch 22 Bahn dort geschrieben, so als Schutzort, so, wo ich so Zuflucht gesucht habe. Und dann bin ich mit dem Roman quasi nach Rostock gezogen.
Mit dem Erfolg des Romans mit der Abgabe des Romans?
Also ich hatte, glaube ich, den Buchvertrag unterschrieben, aber ich habe mich dann an der Küste für Stellen beworben, also für so Brotjobs, so 50%, 60% Stellen, weil ich nicht wusste, dass ich von dem Schreiben leben kann.
Okay, ja, du warst also Germanistikstudentin, Literaturstudentin, hast du fertig gemacht?
In Zürich habe ich gearbeitet im Verlag, da war ich bei Diogenes.
Ja.
Und dann dachte ich, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt im Verlag arbeiten. Ich könnte jetzt auch einfach so texten in einer Kommunikationsagentur und nebenher eben schreiben.
Mhm. Und dann das Schreiben war schon immer ein Wunsch?
Nee.
Also weil du ja Literatur studiert hast? Irgendwann, glaube ich, will jeder Literaturstudent doch eigentlich auch irgendwie selber was schreiben.
Ja, ich wollte immer, also ich habe immer für mich geschrieben, weil es irgendwie natürlich war und ich habe vor allem voll viel gelesen und wollte irgendwas mit Literatur machen und habe dann Germanistik studiert, dann im Master Literatur und wollte in Verlagen arbeiten und habe ich dann auch gemacht und fand das toll zunächst.
Als Lektorin? Oder
ich wollte als Lektorin. Genau. Ich wollte als Lektorin, weil mir auch Textarbeit und Analyse und so weiter Spaß macht, also diese eng, sehr nahe Beschäftigung mit dem Text. Mhm. Aber
Lektoratsvolontariate
sind sehr schwer zu kriegen. Und ich hatte auch kein Praktikum in diesem Bereich. Und dann habe ich halt ein Pressevolontariat gemacht, was auch okay war. Pressearbeit ist auch toll. Und in Verlagen habe ich dann aber gemerkt, dass ich gerne die Seite wechseln würde, dass ich auch gern mal einen Roman schreiben würde, weil auch das Romanschreiben so ein bisschen entromantisiert wurde. Man hat Autoren kennengelernt, man hat gemerkt, dass das auch normale Menschen sind. Man hat gesehen, was für Abläufe so ein Text macht, wie das so abläuft. Und dann dachte ich, ich schreibe jetzt auch einfach mal einen Roman.
Also es hat dich nicht abgeschreckt offensichtlich.
Nö,
ich hätte erst gedacht, du hast mitbekommen, wer alles mit reinredet und was mit einem fertigen Text, wenn man nicht gerade John Irving heißt, was mit einem fertigen Text alles gemacht wird noch.
Ja, ich habe zum Beispiel, ich durfte auch ein bisschen im Lektorat aushelfen und dann durfte ich zum Beispiel mal unverlangt eingereichte Manuskripte prüfen. Das sind die Manuskripte, die nicht von einer Agentur kommen, die Menschen einfach an Verlage schicken und die meistens dann, wenn dann von irgendeiner Praktikantin oder Volontärin durchgeguckt werden. Und da ist ganz viel, Entschuldigung, aber da ist sehr viel Mist dabei. Ja. Und ich durfte die durchgucken und habe mich dann so über mich selbst geärgert, dass ich sage, dass das Mist ist, weil das alles irgendwie so mutige Menschen sind, die diesen Schritt machen, einen Roman zu schreiben von Anfang bis Ende und den einen Verlag schicken. Und ich habe das nie gemacht. Ich habe nie einen Roman von Anfang bis Ende geschrieben, geschweige denn den jemandem gezeigt oder geschickt. Und das war, glaube ich, so ein Moment, wo ich dachte, ich muss auch mal jetzt von Anfang bis Ende einen Roman schreiben. Und in Zürich habe ich dann gemacht.
Wie viele Romane hattest du denn in der Schublade schon vorher?
Oder also ein Anfang, Kurzgeschichten einige, aber so ein Roman Anfang bis Mitte auf jeden Fall. Und ich wollte aber dann bei diesem Roman, den ich dann in Zürich geschrieben habe, ganz von mir weg. Also ich wollte nicht über mich selbst schreiben, ich wollte sowas ganz anderes, mit einer ganz anderen Figur mich beschäftigen. Und das war dann Tilda.
Wenn du gelesen hast, diese eingereichten Manuskripte, wann hast du gemerkt, es ist Mist? Merkt man das nach 3 Seiten?
Sehr schnell.
Oder merkt man das nach dem ersten Satz?
Na, nach dem ersten Satz würde ich nicht sagen, aber man merkt es ja sehr schnell von der Sprache, ob das einem taugt oder nicht. Und ja, sehr schnell. Man freut sich dann halt immer, wenn mal was ist, wo man länger liest und das dann auch der Lektorin weiterschicken kann. Aber das war echt, Das ist auch gemein. Ich hasse mich, wenn ich sowas sage, dass die schlecht waren. Aber sie waren schlecht.
Hast du denn ein bisschen Handwerk mitbekommen, auch aus dieser Verlagsarbeit? Also ich weiß nicht, wie lange warst du in Zürich beim Diogenes Verlag?
Ein Jahr, okay. Kotte anderthalb, ja.
Okay, bei Kotte anderthalb, das sind so die beiden Verlage, die dich beide nicht glücklich gemacht
haben.
Doch,
Klett Kotte war toll, ist ein ganz toller Verlag, liebe ich. Wäre ich auch gern geblieben. Diogenes hat mich nicht glücklich gemacht, nee.
Weil? Ist ja ein sehr namhafter Verlag.
Ja, aus Gründen.
Okay, aus Gründen.
Okay. Ich finde...
Also aus Gründen finde ich sehr schön. Ja, machen wir ganz weite Tür auf. Aus Gründen. Ja, okay.
Ja, es aber gibt ja ganz viele Gründe. Ich fand die Stadt auch nicht toll und dann kam eins zum anderen, hat alles irgendwie nicht gepasst und war sehr anstrengend, vor allem sehr anstrengend.
Im Gegensatz zu früher, könntest du es dir heute leisten, in Zürich zu wohnen?
Ja, aber ganz ehrlich, die Stadt ist mir einfach auch zu schön fast.
Okay.
Das ist so schön und so reich und das habe ich irgendwie auch nicht mit meinem Innenleben zusammenbekommen. Mhm. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, so enormer Reichtum ist irgendwie abschreckend, finde ich. Ich habe auch eine Schwäche für so hässliche Städte, habe ich schon gesagt. Köln, Rostock, Kiel, das sind meine Städte und ja, Zürich, sowas macht mich irgendwie misstrauisch, wenn es da so sauber ist und weiß nicht, alles so extrem teuer ist.
Okay. Wie viele FreundInnen hattest du in Zürich?
Also wenige.
Wenige. Okay.
Gar fast keine.
So ein Loner, the lonely girl.
Ja, ich bin da, wie gesagt, nicht angekommen, habe mich auch sehr zurückgezogen und habe dann halt gearbeitet und geschrieben. Eigentlich nur geschrieben, nachts, abends, die ganze Zeit. Wollte, dass das klappt.
Rostock an sich ist jetzt nicht so, also
Rostock ist toll.
Kiel hat schon so seine hässlichen Seiten. Köln natürlich auch so ein bisschen. Ja, ist auch sehr viel kaputt gewesen. Rostock ist eigentlich eine ganz schöne Stadt.
Rostock ist toll.
Also, ja, weil Rostock du gesagt hast, du hast ein Faible für hässliche Städte und hast Rostock mit aufgezählt.
Ja, ja, Menschen und auch RostockerInnen haben das irgendwie oft als Beleidigung empfunden, dass ich das sage. Aber ich finde, so, das ist so eine ganz raue Stadt, aber auch mit der Ostsee und ist einfach eine coole Stadt. Ich kann Rostock jedem nur ans Herzen legen.
Aber warum bist du nach Rostock? Was hat Ausschlag gegeben,
also
wenn es nicht die Liebe war?
Ja, die Liebe nicht, leider. Weiß ja auch egal. Ich fand das einfach, ich habe mich ja, wie gesagt, bei vielen Stellen beworben, so auch in Kiel, in Rostock, an der Ostsee.
Hast du eine Stelle bekommen?
Ja, ich habe dann in der Agentur noch gearbeitet.
Ah, ich verstehe.
Und dann habe ich dann sukzessiv die Prozentzahl reduziert, als 22 Bahn rauskam und dann irgendwann gekündigt. Aber ich wollte halt schon irgendeinen Job an der Küste auch haben. Und dann ist es irgendwie Rostock geworden, weil habe ich mir dann angeguckt, die Stelle hat auch gepasst. Und dann war das auch jetzt eine schöne Zeit dort.
Warum jetzt Kiel?
Kiel habe ich schon länger auf dem Schirm. Ich wollte auch ursprünglich meinen Master machen, habe dann mich für Berlin entschieden und war da damals auch mit der Familie schon ein paar Mal und fand es halt immer toll. Und dann war ich nochmal für Lesungen dort. Und ich habe mich da einfach in die Stadt verliebt. Auch diese Kiel-Linie, diese Öffnung zum Meer, die man da sieht.
Mhm.
Ich bin so eine impulsive Entscheiderin. Ich habe dann in Rostock eine nicht so coole Wohnung, sehr klein. Und ich habe halt eine neue Wohnung gesucht. Und dann dachte ich, wieso erweitere ich den Suchradius nicht einfach? Und habe halt auch einfach in Kiel geguckt. Also es sind bei mir nie so krass durchdachte Entscheidungen. Aber es sind ja auch keine riesengroßen Lebensentscheidungen. Ich bin ortsunabhängig. Ich habe den Luxus, mir auch andere Städte jetzt mal anzugucken. Und kann da jetzt mal zur Miete ein bisschen wohnen. Und wenn es mir taugt, dann kann ich dort bleiben.
Warst du in der Zwischenzeit in Berlin auch?
In
Weil
Berlin
du gesagt hast, du hast den
Master
gemacht.
Ja.
Ah.
Ja.
Hast du in Berlin den Mikropony damals bekommen?
Nee, den habe ich viel spät, den habe ich mit dem Autorinnen-Dasein habe ich mir den geschnitten.
Denn ich hätte dich heute Morgen fast nicht erkannt, weil der Mikropony fehlt.
Ja, der ist schon, ist der zu
Ach
lang?
Ach so, ja, nee, es ist beides so zur Seite.
Ja. Also, der Wind, da? Der Kölner Wind.
Ach, der Wind ist es. Ah, ja. Jetzt ist es mehr.
Jetzt erkennst
ich
du mich.
Total beruhigt. Hi, Caro.
Hallo. Jetzt fangen wir nochmal von neu an.
Jetzt ist der Mikropony. Denn an einer Stelle im Roman heißt es ja auch, als Tilda darüber nachdenkt, also sie möchte ja nach Berlin gehen und dann natürlich die kleine Ida mit der alkoholkranken Mutter dann alleine lassen. Aber sie macht es, weil sie ein Angebot da hat. Und da heißt es, wie lange kann ich mich dagegen wehren, ein Mikropony zu tragen?
Ja.
Der Satz ist mitten aus deinem Leben.
Ja, wobei in Berlin konnte ich mich recht gut dagegen wehren. Ich habe es dann in Rostock gemacht und da haben es gar nicht so viele. Aber
ach so.
Also ich wollte schon immer einen Pony, schon immer. Und mir haben immer meine FriseurInnen davon abgeraten, weil ich so ein rundes Gesicht habe anscheinend. Und dann hatte ich in Rostock erstmal das erste Mal meine liebe Friseurin Andrea, die jetzt leider in Berlin ist und ich gehe jetzt immer in Berlin, wenn ich in Berlin bin, auch zu ihr, weil ich sie so toll finde, die hat dann gesagt, doch, das würde dir stehen und seitdem liebe ich es und die hat mir auch die Haare so kurz geschnitten. Die waren ja davor auch lang. Das heißt, mit dem Autorinnen-Dasein hatte ich quasi dann meine Frisur fürs Leben gefunden.
Und Andrea, deine Stylistin fürs Leben.
Ja.
Was macht Andrea so besonders?
Also. Andrea ist cool, die ist so eine ganz direkte, kühle, ja, die ist cool, die kommt aus Ungarn. Und die ist eigentlich genau das Gegenteil von mir, weil die sich immer ganz schwarz anzieht und so Rock, Punk hört. Aber irgendwie haben wir uns sofort verstanden, die ist cool.
Und du bist ja eher so die bunte Fraktion.
Ja, auf jeden Fall.
Die blumige, die bunte Fraktion.
Ja, es muss immer knallen.
Es muss immer knallen. Ja. Pink.
Ja, Pink ist toll.
Weißt du, was mich ja wahnsinnig macht bei Romanen? Wenn ich nicht weiß, wo sie spielen. Mhm. Und bei dir spielt es auf jeden Fall in einer Großstadt, so ist es nicht. Und diese Stadt wird nicht genannt in 22 Bahnen. Mhm. Es werden aber andere konkrete Orte genannt, also dann Hannover, obwohl Hannover taucht jetzt in Windstärke 17 am Anfang auf, weil Ida mit dem Zug fährt. Sie fährt über Hannover bis nach Stralsund. Eigentlich so Hannover, Hamburg, Stralsund, die Strecke, die gibt es nicht bei der Deutschen Bahn.
Hamburg war's.
Echt? War nicht Hannover auch?
Nee.
Hält der nicht in Hannover zwischendurch mal?
Hamburg.
Ah, ich dachte, Hannover wäre dabei.
Also die Strecken gibt es alle, die habe ich gecheckt.
Hamburg, gut, Hamburg-Stralsund, okay. Ja, das kann sein.
Ja.
Aber auch aus. Aber du hast schon eine konkrete Stadt im Kopf gehabt oder sollte es wirklich nur irgendeine Stadt sein?
Es sollte irgendwie so eine austauschbare Kleinstadt sein, wie jeder sie kennt. Und wie, das ist das Lustige, es kommen Leute zu mir, das spielt doch in Ostdeutschland, dann kommen Leute, das spielt doch in der Nähe von Berlin, dann kommen Leute und sagen, das ist doch eindeutig Süddeutschland. Und das ist so, das, was ich auch wollte, es ist so eine hässliche Kleinstadt, wie viele sind in so einer hässlichen Kleinstadt aufgewachsen, es könnte überall sein. Natürlich hatte ich einen Ort im Kopf, so ein bisschen als Orientierung hatte ich schon den Ort, wo ich auch aufgewachsen bin.
Okay.
Aber ich wollte das nicht benennen, weil ich irgendwie mochte, dass es sowas ein bisschen Ort- und Zeitloses hat.
Okay, aber mich hat es wahnsinnig gemacht.
Oh nein.
Nein, ich war ja froh,
hattest du es verortet so?
Eigentlich nicht. Ich habe auch erst gedacht nach Berlin. Ich habe mir gedacht, wenn sie nach Berlin geht, dann würde sie nicht durch die halbe Republik gehen, weil sie dann zu weit weg ist von den beiden. Mhm. Es muss aber weit genug weg sein natürlich, dass es ihr schwer fällt. Und weil sie damit wüsste, ich lasse sie alleine, meine kleine elfjährige Tochter. Wie authentisch muss eine Elfjährige sein? Denn ich habe gedacht, die ist so krass, diese kleine Elfjährige, in die ich mich auch wirklich ein bisschen verliebt habe, die Ida. Die wirkt nicht mehr so sympathisch in Windstärke 17. Da ist sie natürlich ein wesentlich komplexerer und gebeutelterer Charakter. Aber da ist sie noch ein relativ unschuldiges Mädchen, dem man noch alles verzeiht, die einfach frech ist, die ein bisschen in sich gekehrt ist.
Also es steht ja im Raum, dass eben Tilda nach Berlin geht und Ida allein lässt mit der Mutter.
Ja.
Und das hat mich auch eben extrem beschäftigt. Ich habe mich am Ende vom Lektorat von 22 Bahnen voll oft gefragt, wie das so ist zwischen den beiden, zwischen Ida und der Mutter.
Ja.
Und es hat mir total wehgetan. Und ich habe es mir eben auch oft ausgemalt. Und ich glaube, deswegen ist dieser Wunsch entstanden, sich mit der erwachsenen Ida noch einmal zu beschäftigen und ihr eben auch noch mal so einen Raum zu geben für ihre Geschichte.
Ja.
Und man merkt eben auch bei Windstärke 17 sofort am Anfang, als man diese junge 20-jährige Frau trifft, dass die ordentlich gebeutelt worden ist von den letzten 10 Jahren und dass auch die Schwesternbeziehung auf jeden Fall darunter gelitten hat.
Denn es gibt diese eine Stelle, da sagt sie diesen Satz als Elfjährige, also du wirst es nicht ohne uns schaffen, aber wir schaffen es sowohl mit als auch ohne dich. Und dieser, also ungefähr war der Satz. Und der kommt von der Elfjährigen. Und du denkst, okay, die ist krass.
Ja,
aber es ist auch ein Roman.
Ja.
Also es darf auch eine Art modernes Märchen sein.
Definitiv.
Weißt du?
Also damit spiele ich auch gerne.
Ja.
Natürlich kann man sich fragen, ist sie da nicht irgendwie zu alt, klug, ich kenne, oder dass Leute sagen, hey, ich habe noch nie so jemand wie Ida getroffen. Ja, ich auch nicht, deswegen schaffe ich mir so
nicht,
eine.
Ne?
Und darum geht es auch irgendwie auch manchmal mit Klischees zu spielen oder Figuren ein bisschen zu überspitzen. Es sind Romanfiguren, die in Erinnerung bleiben und sie sind besonders. Und ich denke auf jeden Fall, dass es so eine Ida auch geben kann auf unserer Welt.
Ja.
Und ich würde mich freuen, wenn ich mal so eine treffe.
Was warst du für eine Jugendliche? Also, warst du glücklich als Jugendliche?
Ich glaube, ich war glücklich und auch oft traurig. So.
Okay. So eine eingepflanzte Melancholie.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also diese Melancholie, die begleitet mich, glaube ich, schon lange.
Ja.
Also ich habe Momente, wo ich auch sehr glücklich und dankbar bin für alles um mich herum, für Gerüche und so weiter. Aber ich hatte auf jeden Fall auch oft Phasen, Also Melancholie finde ich ja schön, aber auf jeden Fall auch Phasen, wo ich sehr traurig war und nicht, also schon.
Ja. Schon ungewöhnlich traurig auch?
Ja, schon
für ungewöhnlich. Für eine Jugendliche?
Ja, definitiv.
Okay. Inwiefern hattest du auch einen Grund, den du erkannt hast, woher auch diese Traurigkeit kommt?
Nö, einfach so, ich glaube, es waren depressive Phasen, die ich hatte. Und ja, auch so eine Überforderung mit der Welt so ein bisschen wahrscheinlich, wie man sie als Jugendliche wahrscheinlich auch oft hat. Und ja, als Kind war ich hatte als Kind nicht so viele Freunde. Ich kam nicht so gut an. Ich war irgendwie sehr wild und sehr direkt schon immer und es kam nicht immer so gut an. Hat zwei große Brüder, waren deswegen auch, weiß nicht, vielleicht ein bisschen nicht brutal, aber halt nicht so Mädchen. Und irgendwann mit 13, 14, da hatte ich dann schon ein paar Freunde, aber ich war jetzt nicht beliebt. Da habe ich halt das Lesen dann für mich gefunden. Also das war so das größte Glück, was mir passiert ist und was mir, glaube ich, auch in diesen depressiven Phasen sehr geholfen hat, diese Flucht in andere Welten. Und auch als ich begriffen habe, was sich da für Welten mir eröffnen mit dem Lesen, wo ich überall eintauchen kann und was ich alles entdecken kann, indem ich nur in die Bibliothek gehe, das war für mich das größte Glück. Und ich hatte so richtig Mitleid mit Menschen, die diese Welt nicht für sich entdeckt haben.
So wie Cornelia Funke.
Ja, das war schon auf jeden Fall ein Buch,
Tintenherz.
Ja, Tintenherz. Ja. Mhm. Allein schon auch, weil es sich eben mit diesem Lesen beschäftigt, dass die Protagonistin eine Zauberzunge hat und durchs laute Vorlesen sich Dinge aus Büchern herauslesen kann und sich auch hineinlesen kann. Das hat mich damals so voll umgehauen. Ich habe es auch manchmal versucht, wie die Protagonistin laut zu lesen und zu gucken, ob ich reingehe. Aber ja, das war so auf jeden Fall ein Buch, was
hat es einmal funktioniert wenigstens?
Ja, so ein bisschen funktioniert es ja manchmal, dass man sich so ein bisschen in die Welt reinliest. Ne? Mhm. Aber nee, ich habe keine Zauberzunge.
Siehst du, das hast du Tilda mitgegeben an einer Stelle, ne? Diese Tinten.
Ja, genau, das ist es. Das meine ich. Das sind so diese Dinge, die mit reinfließen. Ja. Und es sind gar keine bewusste Entscheidungen. Hier machen wir sie so ein bisschen wie mich, sondern einfach so, das fließt dann so unterbewusst ein.
Ja, klar. Du, ehrlich gesagt, bei einem wilden, direkten Mädchen hätte ich eher das Gegenteil vermutet, dass die viele FreundInnen findet.
Ja, ich glaube, es war manchmal. Nee, es hat nicht so funktioniert mit Freundinnen.
Warst du nerdig? Hast du etwas gemacht, was alle anderen nicht gemacht haben?
Ich habe mich nicht diesen Trend so gebeugt. Vielleicht das.
Okay.
Also wenn irgendwie
Klamottentrends
so,
oder was?
Zum Beispiel. Aber schon auch manchmal gebeugt. Aber wenn ich irgendwie so was Besonderes gesehen habe, so eine, keine Ahnung, es gab mal so eine Jeanshose mit Schlag und so einem integrierten Gürtel. Und die wollte ich dann unbedingt haben. Und dann habe ich die bekommen, dann habe ich die mit Stolz getragen. Und die war halt nicht so im Trend. Aber es war halt einfach, ich glaube, es war auch dieses, ich kann das immer noch nicht so gut, mich in Gruppen rein integrieren. Ja. Aber ich könnte es, weil es macht mir einfach auch nicht so Bock. Ich glaube.
Du bist auch gerne für dich.
Ich bin am liebsten alleine. Ja. Und das habe ich jetzt auch gelernt, vielleicht auch durchs Autorinnen-Dasein, so eine Berechtigung dafür bekommen, dass ich. Meine Eltern sind so lustig, die hassen es, glaube ich, an mir, dass ich so gerne allein bin, dass ich so gerne in meinem Zimmer rumbrödel. Die sagen dann, der Papa sagt, oh, jetzt geh doch was trinken mit deinen Freunden oder so. Ich so, nee. Und jetzt habe ich so die Berechtigung, jetzt sagt die Mama auch manchmal so, ja, wenn ich daheim bin, ja, die muss noch hoch, die muss noch arbeiten oder schreiben. Und ich finde es voll toll, dass ich jetzt irgendwie so auch so ein bisschen so ein Eigenbrötlerin sein darf, sein muss und eine Berechtigung dafür habe, mein Ding zu machen. Ja. Und es ist voll okay. Ich bin voll gern allein und ich finde, dass das voll oft so eine Konnotation hat in der Jugend, dass man doch im Studium und so nicht so, dass man sich mit Zeit mit ganz vielen Menschen verbringen muss und so. Und dass das Alleinsein oft irgendwie, dass man dem oft eher entfliehen will. Dass man halt allein lernt, aber dann trifft man sich danach mit Menschen. Und ich finde, das Schönste ist, wenn man so Rituale und so weiter findet für sich selbst, die einem Freude bringen. Dass man liest, dass man für sich was kocht, dass man sich einen Film raussucht. Ich gehe auch voll gern allein in die Stadt. Gar nicht unbedingt shoppen, einfach rumlaufen. So gucken, wie sich dann die Viertel auf einmal verändern. Zum Beispiel in Berlin, dass man auf einmal irgendwie dann in einer ganz anderen Gegend ist und einfach so mit sich allein sein ist das Schönste, wenn man das kann, Musik hören. Und dann ist auch das mit anderen Menschen zusammen sein umso schöner, weil man das dann auch mehr genießt.
Ja.
Weil man dann alles rauslässt und keine Ahnung, sich mal umarmt und so weiter. Aber dieses Akzeptieren und dieses Wertschätzen aller. Also ich freue mich halt immer voll, wenn ich jetzt bald wieder in Kiel nach der Buchmesse einfach mal so exzessiv allein sein darf. Das ist toll.
Stimmt, das ist ja ganz schön viel Rummel, oder?
Ja, das ist eben, das ist auch geil. Ich freue mich richtig auf die Buchmesse, auf die Buchpartys und so. Aber man muss halt beides haben können.
Warum ist 22 Bahnen ein so großer Erfolg geworden? Ich meine, man kann ja nicht davon ausgehen, dass man einen Bestseller schreibt. Es ist dein erster Roman. Wie schwer war es, einen Verlag zu finden?
Gar nicht, zum Glück.
Aber wie passiert sowas? Das passiert eigentlich niemandem.
Ja, ich weiß das ja auch. Ich habe ja in Verlagen gearbeitet und weiß, dass es sehr schwer ist. Und ich wusste eben, dass man eine Agentur braucht. Und ich habe beim Schreiben die ersten Seiten gleich eine Agentur geschickt. Und die hat sofort gesagt, bleib da dran. Und die haben auch wenig später gesagt, wir vertreten dich. Und das sind jetzt auch meine Agentin. Und dann haben wir es ging es eben in die Auktion. Der Text wurde mehreren Verlagen gepitcht und da habe ich gemerkt, es könnte was Größeres geben, weil eben 7 Verlage mitgeboten haben und es unbedingt haben wollten. Und dann, als es dieser Bestseller wurde, dann dachte ich auch, es wurde irgendwie immer größer, so in die Bestsellerliste eingestiegen, aber eher hinten, so 18 oder so. Und dann ist es ja immer größer geworden. Und dadurch war es irgendwie auch so ein gesunder Wachstum, würde ich sagen.
Schnell über Nacht, aber gesund.
Ja, und ich frage mich natürlich auch manchmal, also meine These ist, dass es diese Hoffnung und diese Lebenslust ist, weil auf den ersten Blick ist es ja keine schöne Geschichte. Es sind 2 Schwestern, die eine alkoholkranke Mutter haben und man möchte ja wirklich nicht mit deren ihrem Schicksal tauschen oder vielleicht jetzt mehr davon erfahren. Und genau das ist es, dass die beiden Schwestern es trotz allem schaffen, so den Blick für die schönen Dinge nicht zu verlieren und die schönen Dinge wertzuschätzen und es sich eben schön zu machen, aufeinander aufzupassen. Und ich glaube, dass es diese Hoffnung ist, die auch Leser und auch mir eben viel gegeben hat beim Schreiben, dass man irgendwie, Leben ist scheiße und es gibt echt viel Mist, der passieren kann, aber es ist immer auch schön und es gibt coole Menschen, die auf einen aufpassen und auf die man aufpassen sollte.
Wie läuft diese Auktion ab? Ist es außerhalb der Buchmesse? Oder
ja.
Ist außerhalb der Buchmesse. Legt die Agentur ein bestimmtes Datum fest und sagt, bis da und da, 12 Uhr, könnt ihr bieten?
Also ist alles variabel. Es gibt, also in diesem Fall gab es eine Frist. Die haben eine Lesefrist. Ich glaube, gar nicht so viel, 1-2 Wochen Zeit zu lesen. Und dann dürfen sie entscheiden, ob sie mitbieten oder nicht und mit einem ersten Angebot reingehen. Dann gibt es so jeder Verlag, der mitmachen will, sein erstes Angebot. Dann gab es Gespräche mit VerlegerInnen und LektorInnen, wo sie so eben sagen, was sie sich vorstellen und so weiter. Und dann gibt es eine Last-Offer-Runde, wo jeder Verlag sein letztes Angebot gibt, wo sich auch so ein bisschen hochgeboten wird. Und dann durfte ich mich entscheiden.
Ah, du durftest dich entscheiden. Okay.
Ja.
Warum hat es den Ausschlag gegeben für deinen Verlag?
Ach, das hat alles gepasst. Eigentlich wusste ich, glaube ich, schon bei dem Meeting, also es war ein Zoom-Call mit Verlegerin und Lektorin, das hat einfach gepasst, wie die den Text gesehen haben. Die wollten es relativ früh bringen, also ein Jahr früher als die anderen. Wir hatten dadurch nur so 3 Monate zur Überarbeitung. Aber
trotzdem super Argument, oder?
Das hat mir voll gefallen. Ich bin der ungeduldigste Mensch. Die Vorstellung, dass das jetzt eben erst erschienen wäre, dann wäre jetzt Windstärke 17 auch nicht da. Deswegen war das alles gut. Die Lektorin war cool, die wollten es als Spitzentitel platzieren. Es hat einfach auch natürlich finanziell spielt eine sehr große Rolle. Es hat einfach alles gepasst.
Mhm.
Also es war zum Glück auch keine schwere Entscheidung, dass ich so hin und her überlegt habe. Es war eigentlich klar.
Welche Momente gab es, in denen dich aber auch dieser Erfolg, der in über Nacht war, in Anführungszeichen, weil du hast ja nicht 10 Jahre lang, 15 Jahre lang Romane geschrieben und der 11. Roman wird's, wie bei ganz vielen. Bei dir war es jetzt mehr oder weniger der erste richtige, den du geschrieben hast. Wie viele Momente gab es, wo man da auch mal überfordert ist, kurz von dieser ganzen Begeisterung und den Zahlen und den Jobs, die man dann bekommt oder Auftritte, die man hat?
Also am Anfang war es natürlich ganz komisch, weil ich ja voll in eine neue Rolle reingeschmissen worden bin. Ich war davor eben nie auf der Bühne oder so weiter. Und dann hat man die erste Lesung und denkt, okay, was mache ich da? Ich kam mir vor wie eine Schauspielerin, wie eine Hochstaplerin so ein bisschen. Dann habe ich mich aber schnell reingefunden und es auch genossen. Vor allem dieser Austausch mit LeserInnen ist mir, glaube ich, am wichtigsten. Dieser Austausch mit LeserInnen und BuchhändlerInnen. Mhm. Weil da spürt man es. Weil diese Zahlen haben mich ein bisschen verrückt gemacht am Anfang vor allem. Ich habe immer den Verkaufsrang gecheckt auf Amazon. Ich war immer so, ich wollte, dass es immer höher geht. Und das war so doof. Und dann waren es diese schönen Momente, wenn man auf LeserInnen bei Lesungen trifft. Wenn ich in Buch... Diese Buchhandlungen waren auch das Schönste. Ich war in 150 Buchhandlungen oder so letztes Jahr in ganz vielen Kleinstädten. Und Deutschland von dieser Seite kennenzulernen und vor allem diese Buchhandlungen, die von BuchhändlerInnen geführt werden, die ihren Job so lieben und die da so schöne Räume schaffen, so Begegnungsorte. Und ich glaube, das waren auch die Momente, wo ich an meine Grenzen gekommen bin, war dieses viele Reisen und das viele in Hotel sein und das viele allein sein. Ich habe ja vorhin gesagt, ich mag Alleinsein, aber das war so ein anderes Alleinsein, wenn du nicht an Orten bist, die du kennst, wenn du dann nach diesen voll schönen Lesungen allein im Hotelzimmer bist zum Beispiel, da kam ich manchmal nicht klar. Da war ich einfach so, dachte so, jetzt hast du den ganzen Erfolg und so weiter, aber jetzt sitzt du hier alleine und weißt nicht, was du machen sollst. Und ja, und das Reisen war nervig. Also Deutsche Bahn, ich hasse es eigentlich, dass Menschen immer so über die Deutsche Bahn schimpfen und dachte so, nee, ich bin eigentlich nicht so eine, ich fahre gerne Zug. Und inzwischen bin ich so eine, wenn jemand über die Deutsche Bahn schimpft, dann springe ich dazu und schimpfe mit. Auf. Ja, da springe ich auf den Zug auf mit Freuden. Nee, es ist einfach so viel schief gegangen. Also ich glaube, man merkt es halt, wenn man ganz viel fährt, dass sehr viel schief geht, aber es wurde dann immer schlimmer und dann auch zwei Lesungen musste ich dann absagen, weil es einfach nicht weiterging. Und das hat mich irgendwie genervt. Aber sonst habe ich das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie in die Rolle auch reingefunden, der Autorin des Shooting Stars und genieße das jetzt auch und zwinge mich auch dazu, das zu genießen, weil ich weiß, das ist nicht selbstverständlich und es kann sich ändern und das ist voll schön, dass mir so viele Leute zuhören. Gestern war meine größte Lesung, da waren 500 Leute. Und das ist, muss man sich, glaube ich, auch vor Augen führen, dass da 500 Leute irgendwie wegen mir dann in so eine Halle setzen und mir zuhören. Und das ist so schön und ich bin da voll dankbar für.
Macht dich das emotional?
Ja.
500 Leute, die für dich kommen,
ja,
die ihre Begeisterung teilen, die das auch teilweise nachempfinden können, was du geschrieben hast, die vielleicht auch in ähnlichen Situationen gewesen sind wie Ida und ihre Schwester.
Ja, und wenn die dann auch danach zum Signieren kommen und mir manchmal sagen, dass ich sie ermutige oder die Geschichte sie ermutigt, mehr wie Ida zu sein, irgendwie zu sagen, was sie denken oder vielleicht zu schreiben oder so. Das gibt mir so viel. Das macht mich so glücklich, dass ich irgendwie was weitergeben kann. Und dass ich irgendwie, weiß nicht, die Vorstellung, dass man irgendwie was rausgegeben hat, was wirklich was zählt. Man hat ja oft das Gefühl, man ist so und macht so eine Sisyphus-Arbeit und es bringt niemandem was, aber dass man wirklich Menschen was gegeben hat und die irgendwie, dass es denen besser geht, weil sie mein Buch gelesen hat oder dass die eine gute Zeit hatten oder dass die mir zuhören, das finde ich sehr schön. Und ich möchte ihnen da auch Danke sagen.
Ja. Wenn es um die emotionale Caro geht, welche Eigenschaft von dir würde deine Mutter, der das erste Buch gewidmet ist und die immer für dich da war, was würde die zitieren?
Ich glaube, diese Ambivalenz, dass ich einerseits ein ganz liebes Mädchen bin, die ihr auch oft eine Freude macht, man einen Brief schreibt und dass ich aber auch ein kleiner Teufel sein kann, kleines Monsterlein. Ja. Ich bin halt schon immer so, ich will Sachen unbedingt dann, wenn ich was will. Oh. Und ich bin eben extrem. Ich habe ja vorhin gesagt, ich war glücklich und traurig und so ist es auch, dass ich Glück und Trauer irgendwie extrem empfinde. Und ich bin halt auch ein kleiner Wutteufel.
Okay. Dann bist du das Monster.
Zum Beispiel beim Tennis, keine Ahnung, wenn ich da nicht gewonnen habe, dann kann ich mich so schlecht beherrschen einfach. Ja, ich liebe meine Mama und meine Mama ist eine ganz, ganz tolle. Die hat mir zum Beispiel, die schenkt mir jetzt immer Stofftiere für die Lesereise. Ich war auf Lesereise und habe gesagt, ich bin immer allein, ich hätte gern irgendwie ein Stofftier oder so und dann hat sie angefangen mir ein. Ich glaube, das Schweinchen war das erste. Der Hase war das erste Tier. Der hieß auch Tilda. Also der Hase heißt bei Steif Tilda. Und dann hat sie mir den geschenkt. Und jetzt schenkt sie mir halt jedes Mal ein Tier. Und ich habe jetzt halt so eine Herde und nehme immer eins mit auf Lesereise. Und die Mama ist, ja, jetzt hat sie mir zuletzt einen Maulwurf geschenkt. Und dann hat sie mich gefragt, ja, weißt du, warum es Maulwurf ist? Und habe ich gesagt, nee, ich habe jetzt keinen Bezug zu Maulwürfen und so. Und dann meinte sie, ja, weil ich bin doch ein kleiner Maulwurf. Weil sie oft irgendwie als Maulwurf bezeichnet wird, weil sie Sachen irgendwie spät sieht oder so. Sie hat halt eine hohe Dioptrie. Und die Vorstellung fand ich so süß, dass sie mir einen Maulwurf kauft, weil sie ein Maulwurf ist. Und dann hat sie gesagt, jetzt hast du mich immer mit bei der Lesereise. Und das fand ich irgendwie, so Momente sind irgendwie, da denke ich so, ach, die Mama ist so eine gute. Jetzt habe ich den Maulwurf. Der Maulwurf ist in meinem Cabrio auf dem Beifahrersitz. Der düst nachher mit mir noch zu meinen Eltern nach Hause.
Und welches Stofftier heißt Ivan?
Ivan gibt's noch nicht. Oh, das war mein Bauch.
Ja.
Ivan gibt's noch nicht, nee. Es sind eigentlich, glaube ich, meistens Mädchen. Es gibt einen Knut, das ist eine Robbe.
Mhm. Knut oder Robbe, der taucht in Windstärke 17 auf. Der Besitzer von der Kneipe.
Ja.
Knut, Opa Knut.
Der ist toll. Ja. Das ist, glaube ich, auch so eine Person, die dann beim Schreiben um die Ecke kommt. Und da freut man sich.
Ja. Und das zweite Buch hast du dem Papa gewidmet. Wer ist der größere Leser von den beiden, Mama oder
Mama,
Papa?
Mama, der Papa hat es noch nicht gelesen. Ich habe das zweite Buch...
Moment mal ganz kurz.
Ja, ich habe das zweite Buch dem Papa gewidmet, damit er das jetzt endlich liest. Und er liest trotzdem nicht. Und er liest... Und dann hat die... Alle machen Druck in der Familie, dass er es liest. Wobei meine Brüder, ich glaube, der Martin hat es auch nicht gelesen. Aber alle machen Druck, dass er es lesen muss, dass es doch nicht geht. Und jetzt quält er sich quasi seit einem Jahr durch 22 Bahnen. Und ich finde, das macht mich so wütend, wenn ich schon darüber rede, dass der sich da quasi durchquält und jetzt irgendwie auf Seite 12 ist oder so. Und dann letztens hat er irgendwie gesagt, da sind mir zu viele tiefe Blicke drin, hat er gesagt. Der kriegt kein Buch mehr gewidmet. Hier offiziell verkünde ich es, Papa.
Also es gibt eigentlich nur einen Job, bei dem man sagen könnte, es ist okay, es ist verständlich, dass er es noch nicht gelesen hat. Ist dein Vater Olaf Scholz, der Bundeskanzler?
Nein.
Da gibt es keinen Grund.
Ja, es gibt keinen Grund. Also er liest ja auch ab und zu Bücher. Also es ist nicht, dass er gar nicht liest.
Gott, vielleicht hat er Angst, dass ihm das nicht gefällt. Vielleicht hat er Angst, dass er drin auftaucht.
Aber er weiß ja, dass er nicht drin... Und ich glaube, wenn er Angst hat, dass es einem nicht gefällt, das muss man aushalten. Ich finde, wenn ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie Leute treffe, Freunde von ihm, sein bester Freund Bernd, der hat es sogar gelesen. Und ich finde es so unangenehm, dass sogar ein Freund von ihm es gelesen hat und er selbst nicht. Ich finde es wirklich, geht gar nicht.
Ja. Er könnte wenigstens so tun, als habe er gelesen.
Nein, das würde mir auch nicht reichen. Das würde ich auch rausfinden.
Okay, würdest du Fragen stellen? Ganz fiese Fragen.
Ja, Fangfragen, ja.
Okay, was wäre eine gute Fangfrage?
Wie findest du eigentlich Carlotta am Ende?
Ach so. Oh, aber er ist jetzt gewappnet auf jeden Fall. Ja, Caro. Sagen deine Leute Caroline oder Caro? Ich sage jetzt mal Caro, weil du auf Instagram als Caro.
Ja, Caro bist.
Du bist Caro, okay. Windstärke 17, der Folgeroman zu 22 Bahnen. Wasser spielt in deinem Leben eine große Rolle. Erst im Schwimmbad natürlich, jetzt sind wir im Meer, jetzt sind wir in der Ostsee. Du bist aufgewachsen am Neckar in Heidelberg. Welche Rolle hat Wasser in deinem Leben gespielt?
Total großen. Also ich habe das Meer das erste Mal gesehen mit so 4, 5. Und seitdem hatte ich so eine ungeheure Faszination dafür. Ich glaube, vor allem dieser Blick aufs Meer ist das Größte am Wasser. Dieser Blick ins Weite, ins Offene, dass man da Schiffe sieht, die langfahren und man sich überlegt, wo die hinfahren. Und da merkt man irgendwie, wie klein man selbst ist mit seinen nichtigen Problemen und wie groß und gewaltig schön es da draußen ist und auch gefährlich.
Mhm.
Und ja, Wasser allgemein finde ich toll. Irgendwie dieses Gefühl des Abtauchens, dass man so ein bisschen weg ist von der Realität, dass alles so ein bisschen leiser ist.
Gehst du auch viel unter Wasser, so wie Tilda und Ida das ja beide machen?
Also ich schwimme nicht so gerne, aber wenn ich im Schwimmbad bin oder in der Ostsee, dann geht es immer darum, abzutauchen.
Okay, dann setzt du dich einfach mal eine Minute unten an den Meeresgrund.
Ja, ganz runter. Nee. Aber ich tauche gerne irgendwie. Teste da auch gern so ein bisschen die Grenzen, wie weit ich runterkomme.
Dann wäre Apnoe-Tauchen für dich ein schönes Hobby.
Deshalb, ich habe deine Folgen angehört ein paar und da habe ich die, hab ich, da klicke ich natürlich sofort drauf.
Mit der Apnoe-Taucherin.
Ja, da bin ich gerne
häufig. Ja.
So krass.
Ja, und man kann ganz schön lange die Luft anhalten.
So
es funktioniert wirklich
ja.
mit viel Übung, mal locker 2 Minuten. Also mit ein bisschen Übung, das geht.
Aber solche Menschen finde ich wirklich faszinierend.
Anna von Bötticher, die eine tolle Apnoe-Taucherin.
Ja, dass man auch, dass man das findet für sich und dass man dann da ja sein ganzes Leben diesem Tauchen widmet, finde ich einfach toll. Ja.
Und eins wird mit dieser Welt da unten.
Ja.
Nicht mit Hilfsmitteln,
ja.
sondern man ist eins. Man fühlt sich eins.
Und das glaube ich eben auch. Die ist auf einem ganz anderen Film wie wir. Das ist so auch zu beneiden, oder? Dass sie so
ganz toll.
Ja,
ganz toll.
Ihr Atlantis gefunden hat. Ne?
Ja, ja, ja. Es heißt ja immer, Wasser hat ein Gedächtnis. Weißt du, was das bedeutet?
Nein.
Ich auch nicht. Die Frage neulich gestellt. Wasser hat ein Gedächtnis. Habe ich neulich gehört, den Satz. Dann habe ich versucht, so erstmal zu googeln. Und dann fand ich auch diese Aussage. Aber ich bin noch nicht weitergekommen, herauszufinden, warum.
Aus welcher Richtung?
Ich weiß es nicht mehr genau. Wasser kann sich aus irgendwelche irgendwas findet im Wasser statt. Wasser kann sich irgendwas merken. Das sind irgendwelche chemischen Prozesse. Aber.
Das klingt.
Es klingt krass. Auf jeden Fall interessant. Es klingt nach Buch 4.
Klingt nach Buch 4, ja.
Wasser hat ein Gedächtnis.
Ja.
Wasser hat ein Gedächtnis. Worum wird es denn in Buch 3 gehen, an dem du jetzt gerade schon arbeitest?
Das darf ich noch nicht verraten.
Natürlich darfst du es nicht verraten. Deswegen sag nur, was du sagen kannst.
Ja, ich sage, es wird krass.
Ach, das wird krass. Und sie strahlt, wie ein Honigkuchenpferd. Wirklich, du strahlst wie eine Fünfjährige.
Ja, ich freue mich drauf.
Was heißt, es wird krass?
Es wird krass.
In welche
Beziehung? Ja, da musst du dich überraschen lassen. Ich freue mich auch wahnsinnig. Bin sehr ungeduldig und kann es eigentlich nicht abwarten.
Ja.
Aber es ist was ganz anderes als die beiden Vorgängerromane. Und ich bin voll gespannt, wie es aufgenommen wird, weil es eben anders ist.
Weißt du, was denn das Emoji mit dem Affen, der sich die Augen zuhält, bedeutet? Weißt du das? Denn das taucht auch, ich glaube, in 22 Bahnen taucht es auf. Da fragt sich Tilda irgendwie was. Um was um Himmels Willen soll eigentlich dieses blöde, mir ist peinliche Emoji mit dem Affen
Emoji.
Bedeuten?
Diese Affen-Emojis, die sind echt der Horror. Ich weiß auch nie, was genau mir die Person damit sagen möchte. Allgemein Emojis. Da sollte man sich sehr begrenzt halten. Ich nehme einfach nur den Lächel, Lach und Herz.
Okay.
Und ich finde, man sollte nicht auf die Affen ausweichen. Was bedeutet der mit den Augen zu halten?
Ja, der mit den Augen zu halten. Also die drei gehören ja alle zusammen. Mhm. Und sie gehören zu drei Affen mit dem Namen Mizaru, Iwazaru und Kikazaru. Das sind drei Affen, drei weise Affen aus dem Japanischen vermutlich. Die sozusagen dir sagen, dass man sich mit den schönen Dingen beschäftigen soll und dass man die negativen Dinge sozusagen ausblendet, dass man sie ignoriert. Das ist nicht immer das Beste. Und deshalb der Klassiker, nichts hören, nichts sehen, nichts.
Ich ziehe meine Aussage über die Affen zurück. Jetzt finde ich sie toll. Aber ich glaube, dass die meisten, die Affen verwenden, sich dieser Bedeutung nicht bewusst sind.
Nein, sie werden,
aber sowas ist toll.
Ja, sie werden umgewidmet natürlich. Jetzt,
ja.
Weil man das, mir ist etwas peinlich. Oh Gott, mir ist mir etwas peinlich. Ich will mich dem verschließen.
Ja.
Ich will nicht gucken. Das ist auch, kann man ja auch verstehen. Aber die eigentliche Bedeutung, das ist, und dieser, der sich die Augen zuhält, das ist ja der klassische, den wir benutzen. Für mir ist etwas peinlich. Oh mein Gott, wie konnte ich nur so dumm sein?
Aber das meine ich. Ich kann die nicht dechiffrieren. Ich sehe da nicht, mir ist etwas peinlich. Ich sehe halt einfach nur einen Affen, der sich die Augen zuhält.
Ja, das ist Mizaru auf jeden Fall.
Mizaru.
Das ist der sich die Augen zuhält.
Und der Ohren zu halten, was gibt es noch? Mund zu halten.
Ja, genau, Mund zu halten war das. Genau,
okay.
Augen, Ohren, Mund.
Oh, das ist schön. Also ich freue mich immer, wenn ich sowas erfahre.
Mhm, ja.
Also jetzt, cool, danke schön.
Ja, wäre schön, wenn das in Buch 3 vielleicht irgendwo auftaucht.
Ja, definitiv. Werde ich noch einfließen lassen.
Super. Caro, hör mal, danke für die schöne Begegnung.
Ja, danke auch, hat Spaß gemacht.
22 Bahnen, das war der große Erfolg. Und jetzt gibt es seit diesem Jahr Windstärke 17. Wie viele Windstärken gibt es denn echt?
17, also
Es
gibt 12, aber es gibt eben diese andere Skala, die wird vor allem in Südostasien verwendet für so Super-Taifuns. Und die geht bis 17, aber die ist einfach, die wird nicht verwendet.
Noch nicht. Wenn es mit dem Klima weiter so geht, dann sind wir bald doch bei 17.
Ja, sind wir bald bei 24.
Caroline Wahl, danke dir für heute.
Danke dir.
Und bis die Tage. Bis zum nächsten Buch.
Ja, auf jeden Fall.
Talk mit Thies.
Leipzig 2008. Ein ehemaliger Fußbodenleger startet eine Website, die unsere Sehgewohnheiten für immer verändern soll. Schlichtes Design in Blau und Weiß mit tausenden Links zu den neuesten Blockbustern. Die Seite heißt kino.to und wird bis zu 4 Millionen Mal am Tag aufgerufen. Die illegal kopierten Filme und Serien machen den Leipziger Dirk B. zum Millionär, bis er eines Morgens in seinem Wasserbett aufwacht, umringt von Vermummten, mit einem Waffenlauf im Gesicht. Ich bin Maxi Röhmhild und im Podcast Kino.to, die verbotene Streaming-Revolution, erzähle ich euch die Geschichte der legendären Website, die eine ganze Generation zu Binge-Watchern erzieht und den Grundstein für das Zeitalter des Streamings legt. Es ist eine Geschichte von selbsternannten Robin Hoods im Kampf gegen das übermächtige Hollywood. Von einer überforderten Justiz und plötzlichem Reichtum. Von zerstörten Freundschaften und Verrat. Kino.to. Die verbotene Streaming-Revolution. Hört ihr ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.